Herzlich willkommen zum ersten Trendscout-Talk Westphal und Sanden. Wir sind ganz gespannt, ja, wie ihr das Format findet. Und wir haben uns gedacht, wir greifen mal immer aktuelle Themen auf aus der SAP-Community. Gestern sind geendet die DSAG-Technologietage hier in Hamburg. Wir sitzen am schönen Hafen, genießen die Szenario und blicken nochmal auf die gestrige Veranstaltung zurück. Und wer sind wir? Westphal und Sanden. Also da darf natürlich nicht fehlen mein heutiger Gast, Sebastian Westphal.
Ja, vielen Dank, Helge. Ich freue mich sehr und gab ja einiges zu hören gestern. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie hier. Schönen Blick über den Hafen, also auch eher einen Überblick über die Themen. Dann freue ich mich, dass wir das mal ein bisschen beleuchten und gucken können, was ist denn hängen geblieben und was lohnt es sich denn zu diskutieren.
Ja, SAP und KI, das ist natürlich ein ganz brandheißes Thema. Viele fragen sich da auch, wo ist eigentlich der ROI? Und wir haben da natürlich auch in der Keynote von Philipp Herzig ein bisschen was mitgenommen. Aber vorweg erstmal, was ich richtig cool fand, auch, dass das Thema Security angekommen ist in der Keynote und einen extrem wichtigen Platz genommen hat. Da wurde nochmal eingeordnet, so das Thema Daten. Das Thema Sicherheit und das Thema KI, das gehört ganz fest zusammen, ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis, aber gut, dass es die breite Bühne dann jetzt auch erreicht hat. Was sagst du, Sebastian?
Definitiv. Und ich muss sagen, was mir gefallen hat, ist, dass man auch sehr klar gesehen hat, dass es eigentlich eine unterschiedliche Geschwindigkeit gibt. Also die SAP muss natürlich voraus sein als Anbieter, dass aber das Gap zu den Unternehmen, diese Dinge dann auch zu adaptieren, umzusetzen, doch eher größer als kleiner wird. Und Stefan Nogli hat das ja gesagt, wir sind eher dabei zu experimentieren und mal zu schauen. Und das ist natürlich nicht der Wunsch, es gleich in ein kommerziell skalierbares Modell zu überführen, wie es sich eine SAP vorstellt. Und das wurde sehr deutlich. Und wenn man das dann noch in den Kontext setzt, was wir gerade alles am Markt für Entwicklung sehen, dann glaube ich, wird dieses Spannungsfeld auch eher noch größer. Und es wird umso wichtiger, dass wir in den Unternehmen uns ein klares Bild machen, was wollen wir denn eigentlich umsetzen? Was macht denn Sinn und uns nicht davon anstecken lassen, jetzt irgendwie hektisch alles zu implementieren oder auszuprobieren?
Ja, super Thema. Philipp Herzig hat ja das Thema Innovation und Adoption Gap auch angesprochen. Also die Unternehmen ziehen schwer nach. Jetzt tun sich schwer im Prinzip dann auch diesen Grad der Innovation zu erreichen. Da sind riesige Lücken dazwischen, manchmal mehrere Jahre, ganz sicherlich. Und ja, diese Lücke gilt es zu schließen. Jetzt haben wir wahrgenommen, Christian Klein hat gerade angekündigt, so ein bisschen Initiative, man könnte sagen Customer Engagement, Entwickler, Berater und Kunden entwickeln gemeinsam und sollen sehr schnell dann auch die Adoption von KI in die Unternehmen bringen. Wo stehen wir denn da jetzt aktuell so wirklich, Sebastian? Das wäre nochmal wichtig, da deine Meinung zu hören.
Also ich glaube, zuallererst gilt, das ist ja nichts Neues. Also Customer Adoption Programme haben wir ja in allen Couleuren schon gesehen in den letzten Jahrzehnten. Man merkt aber natürlich auch, und das hat er ja auch bei der Jahrespressekonferenz sehr klar gesagt, es gibt schon einen Druck, die Kapitalmarktstory, die SAP aufgebaut hat, auch mit Leben zu füllen, mit Zahlen zu füllen. Und die Adaption, das hat ja auch die DSAG-Investitionsumfrage gezeigt, ist halt noch sehr niedrig. Und insofern begrüße ich natürlich jede Initiative, die dazu führt, dass wir eine entsprechende Adaption und eine Erleichterung in der Implementierung für die Unternehmen sehen. Ich glaube aber, man hat am Beginn dieser Reise schon ein paar grundsätzliche Konstruktionsfehler begangen, die man jetzt, und da hat man auch in den Zwischentönen schon einiges hören können, sukzessive korrigieren muss. Man hat ja angefangen zu sagen, also Innovation gibt es eigentlich nur noch Public Cloud und dann hat man es ein bisschen aufgeweicht und sagt, naja, Private Cloud nehmen wir auch. Aber die Realität ist ja eine wahnsinnig hybride Landschaft. Und wenn ich eine hohe Adaption haben möchte, dann muss ich die Produkte mit der jetzigen Welt in Kommunikation bringen und die Integration herstellen und nicht in etwas, was die Unternehmen vielleicht in 3, 4, 5 Jahren realisiert haben. Also ich glaube, diese Kombination maximaler Cloud-Fokus mit durchaus auch repressiver Kopplung der Innovation daran, das ist etwas, was jetzt einfach schwer im Kontor liegt. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es halt diese Angst, Dinge zu verpassen, führt ja dazu, dass es an allen Ecken und Enden Initiativen gibt. Und ich glaube, die SAP hätte einen großen Vorteil, wenn sie versuchen würde, strukturiert diese Programme anzubieten. Letztes Jahr haben wir darüber diskutiert, es gibt viel zu wenig Architekten, dann wurden Architekten eingestellt. Jetzt fangen wir hier wieder mit einer Initiative an. Ich glaube, wichtig ist, dass wir grundsätzlich einen Weg gemeinsam nach vorne finden. Und je mehr Einzelinitiativen es gibt, je mehr Einzelprodukte es gibt, je mehr Einzelservices, schaffen wir wieder einen Wildwuchs, der am Ende wieder eher dazu führen wird, dass wir die Dinge wieder zusammenführen müssen, zurückbauen müssen, wieder neu sortieren müssen. Und ich glaube, eine SAP wäre gut darin beraten, sehr klar jetzt mal für 2, 3 Jahre eine Strategie gegenüber dem Kunden, auch die Kunden dabei zu unterstützen, zu etablieren und jetzt nicht sich treiben zu lassen. Denn auf der anderen Seite sehen wir ja im Markt bei den großen Anbietern der LLMs, bei den sag ich mal, großen Playern, die fangen ja jetzt auch an, die Dinge zu kommerzialisieren und anders aufzustellen. Und da muss eine SAP natürlich genauso drauf reagieren.
Ja, guter Punkt sicherlich. Wir haben da ja auch die DSAG-Zahlen gesehen, die machen das ja auch deutlich. Also Investitionsreport kam ja raus, dass 50% roundabout der Unternehmen KI-Projekte machen. Wenn die produktiv im Einsatz sind, waren nur 3% mit SAP KI-Lösungen realisiert und 77% dann eben nicht. Das stellt man natürlich auch fest am Markt und sieht so, da kommen auch andere und claimen dieses Revier. Ne? Und wenn man da mal schaut, was machen denn die Unternehmen eigentlich an KI-Pilotprojekten und auch kommerzieller Nutzung, dann ist ja ein Großteil davon auch eher das Thema Machine Learning. Ne? Also ich sag mal, Informationen aus Dokumenten rauszuholen, die weiter zu verarbeiten. Wenn wir über den ROI sprechen, ist der da entsprechend hoch, weil die Produktreife ist da, das ist 10 Jahre gereift, 10 Jahre gewachsen. Ihr macht das ja auch bei der Bahn, weiß ich ja, ja, viele andere eben auch. Und generative AI ist dann ja eher so auch außenrum um das Thema ERP. Das heißt, da gibt es mal ein Chatbot, mit dem man reden kann. Da werden Produktinformationen mit Gen AI aufbereitet. Da wird Marketingmaterial produziert in Masse. Aber das ist eben nicht der Kernprozess ERP. Ne? Ich bin ja da ein richtiger Fan von Embedded AI aus verschiedenen Gründen, weil es leicht zu konsumieren ist, ist auch sicher und compliant, wenn es von der SAP kommt. Das kann ich auch mal schnell nutzen. Aber wie du schon sagtest, die Hürde ist halt groß für viele Unternehmen, das dann überhaupt da nutzen zu können. Wer mit S4 in der Cloud ist, ist dann da deutlich im Vorteil. Und da gibt es ja auch schon ein paar coole Cases dann von der SAP, aber das sind eben nicht welche, wo man jetzt sagt, das ist EBIT-relevant, ne? Wenn ich da mal mir eine Umlagerungsdauer vorhersagen lasse, zum Beispiel von Lagerplatz A auf Lagerplatz B, macht das im EBIT noch nicht so wahnsinnig viel aus. Da sind ja dann eher andere Cases gefragt. Ne? Was beobachtest du denn so zur Realisierung? Wo stehen die Kunden aktuell?
Ich glaube, da hast du genau das Dilemma angesprochen, das die Unternehmen heute haben. Also zum einen, es ist ja faszinierend zu sehen, wie LLMs mit diesen gigantischen Datenmengen arbeiten können. Und da schlägt natürlich auch das ITler-Herz zu sagen, das ist ein Quantensprung und es ist beeindruckend. Nur das ist ja nicht SAPs Kerntätigkeitsfeld. Und da haben es natürlich andere Player, nehmen wir mal so ganz simpel den großen Betriebssoftwareanbieter aus den USA, also eine Microsoft, ist natürlich, was das Thema Dokumentenmanagement angeht, Kommunikation, Verfügbarkeit, Machung, Suche von Dokumenten, in einer ganz anderen Startposition. Mhm. Die haben eine Plattform, die im gesamten Unternehmen zum Einsatz kommt, auf jedem Desktop. Und damit sind die natürlich mit ihren Modellen viel schneller im Rollout, können das im Preismodell relativ leicht über die User mit kleinen Beiträgen umlegen und haben diese ROI-Debatte eigentlich gar nicht, sondern das ist eigentlich ein zusätzliches Feature für kleines Geld, das nutzen wir jetzt mit und die Auffindbarkeit, die Kuratierung von Informationen wird natürlich um Vielfaches leichter. Mhm. Die LLMs haben ja aber per se eigentlich eine Herausforderung, dass sie eben kein Verständnis haben von der Kausalität, von den Zusammenhängen, also wie die Daten dann hinterher mit den Auswirkungen in den echten Prozessen oder in der echten Welt korrelieren. Und das ist ja das, wo SAP stark drin ist. Wir bauen ja in SAP Produktionsprozesse, Beschaffungsprozesse, Unternehmenssteuerungsprozesse. Und die Frage der Unternehmen ist ja da nicht, ich habe das bisher nie gesteuert und ich brauche jetzt erstmal eine Übersicht über diese Prozesse, sondern die Herausforderung, und nehme ich jetzt zusammen, wie kann ich das effizienter gestalten, günstiger gestalten, Wie kann ich Kosten senken? Wie kann ich Automatisierungsgrade erhöhen? Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Da gibt es wahnsinnig viele Technologien bereits für. Und die spannende Frage ist doch, warum soll ich denn ein in der Entstehung, in der Produktion wahnsinnig teures LLM nehmen? Wir sehen ja, wie viele Billionen am Markt vergraben worden sind bereits. Mhm. Und warum nehme ich nicht eine ausgereifte Technologie, die relativ simpel, und das nennt man dann heute ja Narrow AI, früher Machine Learning, die genau den gleichen Zweck erfüllt, aber am Ende für mich viel einfacher ist, denn was passiert denn am Jahresende? Dann kommt der Wirtschaftsprüfer und guckt sich an, wie sind meine Prozesse durchgelaufen? Er guckt sich besonders die Automatisierungsgrade an. Und es ist ja viel leichter, einen Entscheidungsbaum, ein klassisches RPA-Szenario nachzuvollziehen, als den Einsatz von LLM-Modellen, die dann auch noch in verschiedenen Generationen sich immer weiterentwickeln, vielleicht auch andere Ergebnisse produzieren. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die Nutzbarkeit von LLMs zur Auffindbarkeit von Informationen, um SAP steuern zu können, ohne die gesamten Oberflächen, die ganzen Fioris einzeln kennen zu müssen. Ich glaube, das ist ein super Case, aber da ist kein ROI drin. Und das, was ich eigentlich will, kann ich mit heutigen Mitteln viel leichter und viel kostengünstiger machen. Und das wird die große Herausforderung. Das sieht man jetzt ja auch bei SAP. Wie kriege ich das hin, dass das zusätzliche Geld, und ich muss ja nicht nur das LLM bezahlen, ich muss ja auch noch SAP bezahlen. Also ich zahle ja eigentlich zweimal für die Nutzung dieser Szenarien.
Und die Daten.
Und die Daten im Idealfall auch noch. Und das ist der größte Schmerzpunkt, dass ich dann meine eigenen Daten, die dann vielleicht nicht in SAP liegen, wenn ich die in die SAP-Welt holen möchte, muss ich dafür zahlen. Respektive, wenn ich meine SAP-Daten woanders hingeben will, auch. Also ich habe ganz viele Hürden, die so dieses Experimentelle, ich probiere das mal aus und schau mal, dass das funktioniert, schwerer machen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, den man auch in den Umfragen übersieht. Die Unternehmen haben noch nicht verstanden, warum ist diese neue Technologie der wirkliche Schritt, um die Automatisierungspotenziale zu heben? Und ich bin total gespannt. Das ist ja jetzt auch gerade announced worden. Man will jetzt ja Value-Based Pricing machen. Mhm. Also das wollen wir ja schon seit 50 Jahren. Das hat ja bisher nie geklappt, sondern Value-Based ging ja immer nur nach oben, damit SAP mehr Geld verdient und mehr Value generiert. Das würde ich zum Beispiel sofort unterschreiben. Wenn Christian Klein mir sagt, ich automatisiere deine Prozesse und im Gegenzug hast du folgende Einsparungen, dann soll er davon gerne profitieren. Aber so sind die Modelle ja heute nicht aufgestellt. Mhm. Und das macht, glaube ich, in der jetzigen Situation ist für die Unternehmen wahnsinnig schwierig, weil die Kalkulation ja auch gar nicht geübt ist. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie oft ich die Modelle nutze, wie iterativ ich die nutzen muss. Ich kann ja nur Abschätzungen treffen. Und das weißt du selber, ein Business Case, der hieb- und stichfest ist, der belastbar ist, den bewerte ich, den setze ich um. Einen, wo viele Parameter noch im Nebel sind, den lasse ich erstmal links liegen und mache das maximal so als POC auf einer Spielumgebung. Mhm. Und da sieht man ganz, ganz viele Unternehmen, die sagen, ich habe Dinge ausprobiert, die haben ganz gut funktioniert, aber am Ende fehlte der Kicker im monetären Sinne, um es wirklich zu machen.
Mhm. Langes Statement, wichtige Aussagen alles. Also ich finde das ja cool auch mit dem nutzenbasierten Bezahlung. Dann muss man als Anbieter natürlich auch zeigen, was man kann. Und man wird auch nur für das bezahlt, was dann eben auch Mehrwerte bringt. Heute wird ja auch oftmals so getan, als wäre die KI dann kostenlos. Also wir haben Einsparungen von 30%. Dabei wird aber gar nicht berechnet, wie viel kostet eigentlich dann auch die Nutzung der KI. Das ist ja, die Unternehmen fangen ja an, das auch zu messen, weil natürlich Mitarbeitende das dann intensiv nutzen. Und man, wie du schon sagtest, man muss es überhaupt mal kalkulieren können, wenn man ja gar nicht so genau weiß, wie hoch sind dann tatsächlich die Kosten. Und die muss man auf jeden Fall gegenüberstellen. Ganz wichtiger Punkt. Also da brauchen wir noch einiges, um Business Cases zu rechnen. Und ich glaube auch deswegen werden diese kleinen Projekte lieber gemacht, weil es halt überschaubarer ist, weil man es da auch abschätzen kann und weil da auch schnell dann messbarer Mehrwert entsteht. Und muss man ja auch sagen dann, da gibt es ja natürlich über die BTP viele Möglichkeiten, auch KI-Lösungen dann außerhalb der SAP zu machen. Und dafür ist die BTP ja auch da. Es ist ein Ökosystem und lebt natürlich auch von Wettbewerb an der Stelle. Also das ich glaube, die große Stunde der SAP könnte da noch kommen dann, wenn eben auch der Nutzungsgrad in der Cloud eben höher ist oder wie du sagtest, wenn sich da die SAP durchaus öffnet, dann in Richtung auch der ECC-Kunden dort mehr Services anzubieten zum Thema KI.
Also definitiv. Und ich glaube, das wird immer so ein bisschen außer Acht gelassen. Das ist ja der gigantische Vorteil, den SAP hat. die entwickeln diese Modelle, wenn wir jetzt mal RapidOne außen vor lassen, aber die großen LLMs ja nicht selber. Das heißt, diese kapitalintensive Entwicklung, die passiert und SAP profitiert davon. Mhm. Und es gibt ja schon durchaus auch erste Anzeichen, dass die heutigen Modelle schon eher an die Grenzen dessen, was möglich ist, kommen und dass es eigentlich neue Generationen braucht. Und das ist natürlich ein gigantischer Vorteil, dass eine SAP in der Lage ist, zu adaptieren. Mhm. Wer sagt denn, dass die heutigen LLMs, die wir kennen, auch die übermorgigen sind? Mhm. Und ich glaube, das ist ein gigantischer Vorteil. Und weil du gerade von den Kosten sprachst, was ja gar nicht berücksichtigt wird, ist, was muss ich eigentlich verändern, damit ich diese Technologien in Unternehmen einsetzen kann? Mhm. Das ist ja eine vollkommen andere Art und Weise, wie ich arbeite. Und beim Thema Security auch so einen Einblick bekommen, Code generiert sich von selbst. Das ist die Theorie. Die Praxis zeigt, da muss schon eine ganze Menge nachgearbeitet werden. Und Code, der generiert wird auf Basis des verfügbaren Wissens und des verfügbaren Contents, ist ja nicht dagegen gefeit, morgen wieder unsicher zu sein oder Lücken zu haben. Wir sehen Manipulationen, wir sehen, dass es auch da Versuche gibt, sag ich mal, der nicht ganz so freundlichen Community auch da zu kompromittieren. Also du musst ja die Unternehmen erstmal in die Lage versetzen, dass sie verstehen, wie diese Technologie eingesetzt wird. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich an diesem Begriff Business AI auch fatal finde. Es wird suggeriert, das Business kann AI überall einsetzen. Mhm. Und das ist mitnichten der Fall, sondern du brauchst eine IT-Mannschaft, auch im Fachbereich, die überhaupt versteht, was das bedeutet, wo ich was einsetzen kann, was ich dazu brauche. Und das macht natürlich diese Schere immer größer. So, die C-Level erwarten, ab morgen macht die Software alles von alleine, ist ja AI. Die Mitarbeiter wissen gar nicht, was das für sie bedeutet. Die offiziellen Prüfungsstandards sehen das überhaupt nicht vor. Und die Business-IT, die Fach-IT, die Kern-IT ist vielfach gar nicht in der Lage, diese Technologie überhaupt zu verstehen und zu beherrschen. Und das haben wir bei der SAP auch gesehen. Wie lange hat der Umbau der SAP in Richtung einer Cloud-Company gedauert? Und wie lange wird es dauern, eine echte AI-Company daraus zu machen? Und das, finde ich, darf man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Aber ich glaube, wir tun alle gut daran, einen gewissen Realismus wieder einziehen zu lassen. Ich verstehe die Kapitalmarktgeschichte und den Druck, da auch liefern zu müssen. Aber die Realität ist nun mal langsamer. Ob es uns gefällt oder nicht, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Ja, also du hast einen wichtigen Punkt eben angesprochen, den ich auch so wahrnehme, das Thema Change und Change-Möglichkeit auch in den Unternehmen. Wir tun uns ja schon auch wahnsinnig schwer in der Kommunikation, dass überhaupt Silos miteinander reden. Ich habe mal jetzt auch neulich eine Umfrage gesehen, woran scheitern die meisten AI-Projekte? Jetzt dürft ihr mal raten und du auch. Es ist die fehlende Abstimmung zwischen Business, IT und Compliance. Also da ist einfach dann auch extrem notwendig, gemeinsam am Tisch zu sitzen, dass man auch diese Fälle dann eben selektiert und diskutiert, wo Sinn macht. Ich habe auch gehört von dem einen oder anderen, der gesagt hat, bei uns im Unternehmen ist da so ein Wildwuchs, die das Business kommt auf uns zu und will die Probleme der letzten 25 Jahre, die müssen und können natürlich nur mit KI gelöst werden, ist aber überhaupt kein Case dafür und ist vielleicht auch, dazu gibt es gar nicht die Daten und es gibt auch gar nicht das Mengengerüst, dass sich das lohnen würde, da mit KI eben reinzugehen. Aber da gibt es noch wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf und Kommunikationsbedarf, glaube ich. Deswegen gut die Initiative da sicherlich der DSAG zu sagen, der SAP, sorry, zu sagen, wir gehen da gemeinsam mit Entwicklern, mit Beratern von uns in die Kundenunternehmen rein, um dort auch was Realistisches dann eben anbieten zu können. Aber zurückkommend auf das Thema Change, da tun wir uns ja schon wahnsinnig schwer im ERP-Projekt, das korrekt zu verankern in solchen Projekten, dass die Veränderung dort im Mittelpunkt steht eines solchen Projekts und nicht eben die Brownfield- oder die Greenfield-Transformation, sondern der Change, der damit bezogen auf die Unternehmen zukommt. Und wenn man das nicht tut, gibt's eben auch dieses Adoption Gap. Ne? Ich denke da immer an Fiori. Das ist, glaube ich, immer noch maximal nur in 30% der Unternehmen im Einsatz, aber deutlich über 10 Jahre alt. Das ist auch immer so ein Beispiel, dass man da sagen kann, hey, da ist mehr dahinter als nur die Nutzung von Innovationen. Also dann lass uns dann nochmal gucken auf das Thema Agentic AI. Das ist ja das, wo dann jetzt alle sagen, und du hast es auch schon so ein bisschen signalisiert, Ja, das ist so ein Assistenzsystem. Da gibt es aber auch dann noch so ein paar Agenten, die da oben drüber das dann steuern, die auch miteinander reden und im Prinzip so Ende zu Ende uns irgendwann mal eine komplette Aufgabe abnehmen und wir gucken nur ein bisschen zu und schauen so dann wie bei Netflix, ob das denn alles auch funktioniert hat und brauchen eigentlich nur noch jemanden, der Monitoring im Kontrollraum macht. So wäre ja dann die große Fantasie. Was sagst du dazu?
Also ich finde das fantastisch. Ich glaube, du solltest gleich mal einen Roman in Angriff nehmen. Also das ist ja Fiktion oder Utopie. Ja, das ist natürlich das Narrativ und das ist auch wieder clever gesetzt. Agentic signalisiert ja, da ist jemand, der geht dir zur Hand, ein Agent, der übernimmt die Tätigkeiten. Und grundlegend ist die Idee, Prozessschritte, die eine Software vornimmt, Stück für Stück zu digitalisieren, zu automatisieren, über die Technologien anzusteuern, nicht mehr über die menschliche Interaktion und sie dann in einer Gruppierung, in einer Kette, in gegenseitiger Unterstützung zu einem entsprechenden Ergebnis zu bringen, ist ja total richtig und nachvollziehbar. So, das ist aber nichts anderes als das, was wir die letzten 20 Jahre bei allen Automatisierungsinitiativen gesehen haben. Die größere Herausforderung ist, das funktioniert natürlich für total simple Cases. Ich will eine Rechnung auslesen und auf Basis der Daten gewisse Prozesse antriggern. Das wird super funktionieren. Das ist aber, wenn wir ehrlich sind, nicht agentic. Das gibt's heute schon. Das ist ein Entscheidungsbaum auf Basis von ausgelesener Information. Da kommen wir an das, was ich vorhin sagte. Glaube ich, an den neuralgischen Schmerzpunkt dieses Konzeptes. Und für mich ist das wirklich ein neuer Hype, eine neue Bubble, die da aufgebaut wird. Denn wenn ich einen Agenten haben möchte, der mein Handeln übernimmt, dann brauche ich eine Technik, die nicht maximale Daten auslesen kann, um es mal sehr stark zu vereinfachen, sondern ich brauche eine, die kontextualisieren kann, die weiß, wenn ich diesen Schritt mache, was sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Und das sehen wir ja in den jetzigen LLMs, also wenn man sich die Forschung anguckt, die führenden Köpfe haben schon vor 2 Jahren prognostiziert, dass die LLMs, egal wie viele Daten wir da noch reinwerfen, eigentlich am Ende ihres Lebenszyklus sind und für so etwas gar nicht geeignet sind. Es braucht ganz neue Modelle, die eben diese Konsequenzabsehung, die eine echte Vorhersehung ihrer Aktion machen können. Dann kommen wir übrigens auch der künstlichen Intelligenz im Sinne der menschlichen Intelligenz sehr viel näher. Und die Gefahr, die jetzt einfach besteht, jetzt jagen wir die nächste Sau durchs Dorf, um AI in die Businessprozesse zu schieben und suggerieren, wir ersetzen menschliche Schritte. Aber am Ende bringen wir ein begrenztes Modell mit beeindruckenden Fähigkeiten in Schritte, die gar nicht dazu in der Lage sind, diese Konsequenzen abzusehen. Das heißt, es gibt 2 Möglichkeiten. Wir bauen das wieder drumrum und dann bauen wir wieder eine aus menschlicher Intelligenz entwickelten Rahmen, der das Ganze wieder einschränkt und versucht zu kontextualisieren. Oder wir kommen sehr schnell an den Punkt, dass wir sagen müssen, es war total schön, dass wir diese Technologie implementiert haben, aber wir können sie eigentlich gleich wieder abschalten, weil die nächsten Modelle ganz anders arbeiten, ganz anders agieren. Und das hat Philipp Herzig zum Beispiel in seiner Keynote auf den Technologietagen auch ganz kurz durchblitzen lassen, dass die Forschung schon auf einem anderen Weg ist. Und deswegen habe ich ein massives Störgefühl damit. Ich glaube, das ist die nächste Geschichte, die erzählt wird. Aber wir sind ja noch nicht mal an dem Punkt, dass wir die unfassbaren Fähigkeiten der Sprachsteuerung in der Software implementiert haben. Mhm. Und das wird das Gap zwischen dem, was eine SAP gerne hätte, was die Kunden tun, und das, was die Unternehmen in der Realität tun, aus meiner Sicht noch stärker, noch vergrößern oder noch größer machen. Und das sehe ich für sehr gefährlich an, denn irgendwann kann so ein Hype auch kippen. Wenn ich immer neue Geschichten erzähle und die Zahlen kommen nicht und die Unternehmen nutzen das nicht, dann wird irgendwann mal jemand die Frage stellen, ist die Strategie denn die richtige? War denn die Entwicklung dieser sündhaft teuren Modelle jenseits des ökologischen Footprints überhaupt richtig? Und dann wird es natürlich kritisch für diese Grundsatztechnologie. Denn wenn dann in den Entscheidungsebenen die Meinung sich breit macht, das ist eine Technologie, die sich nicht durchgesetzt hat, dann haben wir natürlich eine ganz andere Situation. Denn dann fallen wir ja erstmal in ein kommerzielles Risiko zurück. Wir haben investiert, auch die Unternehmen. Und wir haben eigentlich auf eine Technologie gesetzt, die sich dann am Ende wieder durch eine nächste folgende Generation sehr schnell ablöst, in einem Tempo, wo wir sie noch gar nicht als Commodity betrachten können. Mhm. Und das ist auf der einen Seite total spannend, auf der anderen Seite, glaube ich, ist das das größte Risiko dieser Weiterentwicklung der Strategie, weil es noch unausgereifter ist, als das, was wir heute schon im klassischen, sag ich mal, generativen KI-Einsatzszenario sehen. Mhm.
Ja, und trotzdem sollte man sich ja schon mit dem Thema KI im Unternehmen beschäftigen, ne? Also ist
Absolut.
ja kein Statement jetzt von dir, so habe ich es zumindest verstanden, zu warten und auf die nächste Welle zu warten, sondern was zu tun, weil es gibt richtig coole Business Cases. Was ich so wahrnehme, ist aber auch, dass da außerhalb vom ERP eine ganze Menge passiert. Ne? Da werden Prozesse angestoßen, die dann irgendwann vielleicht ins ERP reinlaufen. Mir jemand erzählt, gibt jetzt im Projekt realisiert, viele Grüße, gibt so ein Bot, mit dem man sprechen kann, wo man sich krank melden kann und sagt, hey, ich komme heute nicht. Der kann auch um 23 Uhr angerufen werden. Der versteht das. Der schreibt das ins SAP-System dann irgendwann rein, eine Abwesenheitsmeldung in die Schichtplanung kann es reinlaufen. Da kann ein Ersatz besorgt werden. Ein ganz cooler Case, hat aber mit ERP erstmal relativ wenig zu tun. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele und im ERP natürlich dann auch die Dinge, die da embedded sind, richtig, richtig coole Sachen. Und da gibt es ja auch dann die ersten Agenten und dann werden wir mal schauen, was die können. Also ich finde den Case, der da im Finance jetzt angekündigt wurde und wo die ersten Pilotkunden wohl gefunden wurden für das Thema Rechnungsabgrenzung, wo sonst oftmals Teams vielleicht sitzen von mehreren Personen aus Business und Controlling zusammen jeden Monat wieder, wo Excel-Listen geschrubbt werden, wo Abstimmungsgespräche notwendig sind. Wenn man da vom Assistenzsystem auf Grundlage der historischen Daten und gleichzeitig der Rechnungslegung mit IFRS oder was auch immer, mit welchem System, wenn wir da halt eine Empfehlung bekommen, eine Liste, die man vielleicht abarbeitet, ist da ein deutlicher Geschwindigkeitsvorteil drin. Finde ich einen coolen Agentic-Case. Mal gucken, was er dann am Ende kann. Ne? Das wird man dann da messen müssen.
Also definitiv, und das sollte auch nicht so klingen, dass ich da jetzt schon den Abgesang einleiten möchte. Ich glaube, es ist aber wahnsinnig wichtig, sich zu überlegen, was ist der richtige Technologie-Rollout für mein Unternehmen? Und wir sehen ja immer wieder, dass die Entscheidungsträger, die am Ende auch die Konsequenzen, die Budgets, den Change im Unternehmen einleiten müssen, wenn wir ehrlich sind, an vielen Stellen gar nicht wissen, über was sie da eigentlich reden. So Optimierungscases, wie du sie gerade dargestellt hast, super. Ob das dann ein SAP-Produkt ist, ob das, wenn man gerade bei Chatbot oder Sprachsteuern, Google Duplex ist oder ob das die Microsoft-Produkte sind, das ist faszinierend und das sind immer Einzelcases, die man fantastisch prüfen, implementieren, kalkulieren kann. Da sind wir aber gekapselt. Wir sind wieder in Einzelcases und wir sind weit, weit, weit davon entfernt, ganze Prozessketten abzudecken. Und du hast vorhin das Thema Silos so angedeutet. Das ist natürlich etwas, da muss ich mir als Unternehmen auch viele Gedanken machen. Wenn ich heute sage, ich habe meine Finanz-IT und dann habe ich vielleicht noch ein Controlling, was separat davon ist, und dann habe ich eine Produktions-IT und eine Materialwirtschaft und die haben sich schön alle voneinander separiert, dann habe ich erstmal einen grundsätzlichen Change, um zu sagen, ich fange mal an, diese Technologien nicht in Fachbezug zu denken, sondern in Use Cases zur Automatisierung. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, womit wir uns ja seit Jahrzehnten schwer tun, ist ja jede Form von Netzwerkindustrie. Meine Daten hinter meinem Zaun, hinter meiner Bürotür. Das ist bei SAP ja auch so. Bist du SAP-Datum oder nicht? Und wenn nicht, dann ist der Weg über die Mauer ganz schön groß und teuer. Und das schaffen wir ja bis heute nicht, Daten zu demokratisieren, zu strukturieren, dafür zu sorgen, dass ich überhaupt eine Möglichkeit habe, alle Daten zu bekommen, die ich brauche. Und dann sind diese Use Cases ja überhaupt nicht vom Tisch. Aber das, was man sich erhofft, die großen Hebel, die großen Produktionszuwächse, die sich auch die Politiker erhoffen, die werden in dieser klein geteilten, fragmentierten Welt sich nicht heben lassen. Trotzdem muss jedes Unternehmen anfangen, mit Use Cases zu experimentieren. Das hat Stefan Nogli ja auch sehr schön gesagt in seiner Keynote. Wir experimentieren gerade. Aber Experimente haben ja immer, da kann man als Volkswirt ja noch mit Ceteris Paribus wahrscheinlich alles erschlagen, die haben ja immer einen Laborcharakter, die haben immer ein eingeschränktes Spektrum, einen eingeschränkten Raum. Und ich glaube, das ist das Gap, was wir momentan sehen zwischen dem, was sich eine SAP von den Kunden wünscht und was die Kunden aber auch in der Lage sind, tatsächlich zu liefern.
Ich sehe ja auch oftmals so die Vergleiche zum Thema Dotcom, ne? Also Man wird da wahrscheinlich jetzt auch mit einer ähnlichen Struktur vorgehen. Ne? Wir unterschätzen ja immer so ein bisschen die langfristigen Auswirkungen dieser Veränderung und überschätzen die kurzfristigen. Ne? Ich sag dann immer, wann warst du zum letzten Mal in der Videothek? Ne? Hätte man jetzt gedacht, dass so schnell man da einfach mit einer Flatrate alle Videos sehen kann und alle Musik hören kann, die man sich nur so vorstellt, dass das alles per Knopfdruck verfügbar ist. Ist ja eine Wahnsinnsentwicklung. Ne? So auf der anderen Seite wurde da viel versprochen, da wurden viele Startups gegründet, da wurden viele Initiativen gegründet und von denen hört man heute allen nichts mehr. Es haben sich einige wenige durchgesetzt. Und auch damals hat man viel investiert in die Nutzung dieser Innovation, aber die Hälfte musste man vielleicht nach einem Vierteljahr oder halben Jahr wieder abschreiben, weil es was Besseres gab. Und diese Dynamik hier beim Thema KI ist ja noch deutlich höher, als das damals mit der Internetentwicklung so war. Also das ist schon natürlich eine große Wette, die auch die SAP da eingeht. Vorteil bei denen ist dann, die haben kein LLM entwickelt. Das ist sicherlich dann gut an der Stelle. Aber ja, man muss da schon mit Augenmerk dann und Augenmaß gucken, wie sieht's da aus mit dem Thema ROI. Muss ich da wirklich der Early Adopter sein, der das alles ausprobiert, oder warte ich da lieber so auf die Marktreife? Ne? Das ist ja dann schon was auch, was du eben gesagt hast, mit Kalkulierbarkeit. Und zum Thema Agentic sage ich dann immer so, dass ich vergleiche das gerne mit dem Thema autonomes Fahren. Ne? Also wenn ich da jetzt an den Maschinenraum denke, wo man nur noch Monitoring von Ende-zu-Ende-Prozessen überwacht, ob alles funktioniert hat oder ob drei Mann eingreifen müssen jetzt. Dann erinnert mich das immer so an das autonome Fahren. Das wurde uns auch schon vor vielen Jahren versprochen und avisiert. Gibt heute coole Assistenzsysteme, wo man sagt, hey, da ist ein Hindernis, ich trete mal für dich auf die Bremse, wenn du gerade abgelenkt bist, oder ich halte die Spur für dich. Aber vom Thema autonomen Fahren sind wir immer noch ein Stück weit entfernt. Und das in der Fläche zu nutzen, ist auch noch nicht so wirklich absehbar, ne? Obwohl das ein abgegrenzterer Bereich vielleicht sogar ist als das Thema Unternehmensprozesse, weil wenn da so eine KI mal statt 30.000, 300.000 Stück von irgendwas bestellt, dann muss man dann mal auch gucken, wie kriegt man das denn zurückgedreht, oder? Also wie siehst du das mit der Wahrscheinlichkeit, da Ende-zu-Ende-Prozesse voll zu automatisieren?
Das waren jetzt ja viele schöne Vergleiche. Also ich würde mit der Dotcom-Blase gerne anfangen. Die Einsätze heute sind ja um ein Vielfaches höher. Mhm. Und ich finde, es gibt immer einen guten Indikator. Die Community ist ja sehr offen gestartet. Es war fast alles Open Source. Man hat gemeinsam an Modellen entwickelt. Man hat sich gegenseitig Entwicklungen zur Verfügung gestellt. Und wir sehen ja seit geraumer Zeit, dass die großen Konzerne jetzt anfangen, auch da einen Zaun drum zu setzen, das Ganze kommerzialisieren wollen. Und wir werden eine Bereinigung sehen. Die spannende Frage, und wenn ich das wüsste, würde ich jetzt auf das richtige Wertpapierderivat setzen. Es wird Verlierer und Gewinner in diesen Prozessen geben und in dieser Marktbereinigung. Und wer das sein wird, das wissen wir nicht. Auf der anderen Seite ist das kein Grund, abzuwarten und nichts zu tun. Denn die Technologie wird da sein, die wird bleiben. Die spannende Frage ist, wie stark lässt sie sich wirtschaftlich verarbeiten? Ist die Nutzung von sprachbasierten Modellen vielleicht nicht irgendwann auch Standard? Sind die Unternehmen überhaupt noch willens dafür, einen expliziten Preis zu bezahlen? Mhm. Oder ist das halt einfach da? Mhm. Das kann dir auch keiner beantworten. Und ich glaube, für die Unternehmen ist einfach wahnsinnig wichtig, es zu ignorieren, ist überhaupt keine Alternative. Mhm. Es jetzt aber mit Macht dogmatisch in alle Strukturen zu prügeln, halte ich für genauso verkehrt. Mhm. Und wir haben das so bei dem Thema Agentic, glaube ich, ganz gut gestriffen. Und du hast das mit dem Fahrassistenzsystem und dem autonomen Fahren auch aufgenommen. Autonomes Fahren ist das beste Beispiel dafür, dass ein Real-World-Modell unfassbar komplex ist. Mhm. Die großen Player arbeiten seit 10 Jahren daran. Und jetzt kann man sagen, wenn wir die Regulierungsverfahren mal einfacher machen würden, dann ginge das alles viel schneller. Aber genau das ist die Komplexität. Und genauso komplex ist eine komplette Kontext berücksichtigende Steuerung von Unternehmensprozessen, weil es irgendwann eine unendliche Menge an Parametern gibt, die davon beeinflusst werden, die meine Prozesse beeinflussen können. Und wenn ich diesen Kontext in dem Modell nicht abbilden kann, also wirklich intelligente, lernende Modelle habe, dann komme ich irgendwann an den Punkt, dass das Modell macht, was es in seinen begrenzten Kapazitäten, und die sind für Menschen ja nicht vorstellbar trotzdem, machen kann. Aber ich bin weit davon entfernt, dass ich wirklich eine menschliche Interaktion technologisch abbilde. Und deswegen glaube ich, jeder tut gut daran, Einzelcases wie die Fahrassistenzsysteme zu nutzen und zu sagen, ich probiere das im kleinen Rahmen aus, ich kann es gut eingrenzen, ich kann die Daten auch hinterher analysieren, ich habe also eine Regression und sehe, was ist denn in der Automatisierung tatsächlich passiert, läuft mein Prozess stabil, und das skaliert dann ja, wenn ich das im Kleinen gemacht habe, dann kann ich es 1, 2, 3, 4, 5 Mal machen. Das würde ich jedem Unternehmen raten, auch gerne auf geschützten Umgebungen, in Testumgebungen. Mitbestimmung redet da ja auch noch einiges mit bei diesen Dingen.
Haben wir gar nicht drüber geredet.
So. Mhm. Und also es wäre fatal, das nicht zu machen und das nicht auszuprobieren. Aber ich glaube, wir sind 2 Schritte davon entfernt, das wirklich als grundlegendes IT-Pattern in den Organisationen zu verankern.
War ja schon so ein bisschen wie ein Schlusswort vielleicht auch mit Empfehlungen. Ich würde dann noch sagen, auf jeden Fall sich um das Thema Daten kümmern. Ne? Datenmanagement wird, glaube ich, immer wichtiger. Ich sag so, vor 20 Jahren war das Thema SAP-Daten von den Gesamtdaten quasi der ganze Tisch. Dieser Tisch ist kleiner geworden für die SAP, und vielleicht ist es dann in wenigen Jahren nur noch ein kleiner Bierdeckel, der auf dem Tisch liegt. Die Daten drumherum werden relevanter, und das Thema Datenmanagement wird, glaube ich, relevanter. Das Thema Compliance nicht zu vergessen, das Thema Change nicht zu vergessen in den Unternehmen, und gar nicht so sehr nur auf die Technologie gucken, ne? Weil die Technologie ist letztendlich ja Mittel zum Zweck. Du hast es ja auch gesagt, Automatisierung ist das Ziel, oder Prozesse eben schlanker und besser und einfacher zu machen. Und nicht unbedingt der Technologieeinsatz, ne? Der ist eigentlich unrelevant an der Stelle, ja. Wenn man doch zu seinem Ziel kommt. Also das wäre so mein Fazit. Möchtest du noch was ergänzen von deinen Empfehlungen und deinem Fazit?
Aber also der Punkt Daten, der wird immer so ein bisschen salopp beiseite geschoben nach dem Motto, naja, ich muss halt meine Daten strukturiert vorliegen haben, und das wird ja dann auch idealerweise dann in einer SAP-Cloud gehalten, damit es möglichst gut konsumierbar ist. Und ich glaube, das ist eines der Pattern, was wir aus der BW, Business Objects Welt, also aus den alten Datenbanken, aus den alten relationalen Datenbanken kennen. Aus meiner Sicht ist die Fragestellung, wie ich die Daten ablege, überhaupt keine mehr. Das größte Problem, das wir ja heute haben, ist, dass wir unsere Daten gar nicht kennen. Wir kennen die Daten, die in SAP-Tabellen drinstehen. Das ist schön. Aber diesen Daten zugrunde liegen ja unfassbare Mengen von physischen Daten. Messdaten, Umgebungsdaten, kontextuelle Daten, die wir, wenn wir einen Prozess durchführen, sofort wissen, die aber nirgendwo als Datum abgelegt sind. Und deswegen glaube ich, dass die größte Herausforderung sein wird, wie schaffe ich es, Daten zu demokratisieren und schnell verfügbar zu machen. Und da stoßen wir dann ja an die Hürde, die wir wünschen hatten, an die Kommerzialisierung. Solange ich Geld dafür nehme, dass jemand meine Daten nutzt, das haben wir mit SAP ja schon hinreichend lange diskutiert, mir ist schon klar, warum die das tun. Das ist ein sehr auskömmliches Geschäftsmodell. Aber das hindert natürlich offene Architekturen, die ich eigentlich brauche, um alle Daten, die ich benötige, auch gerade externe Daten, überhaupt zu identifizieren und ohne zusätzliche Kosten verfügbar zu machen. Technologisch geht das alles. Aber am Ende habe ich kommerzielle Modelle, die schon 30 Jahre alt sind, die ich jetzt mit einer modernen Technologie kopple, die aber eigentlich ein ganz anderes Prinzipium fordert. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Und da begrüße ich alles, was jetzt auch announced worden ist, dass man das jetzt eher value-driven machen möchte. Aber wir brauchen einen extremen Shift in dem, sag ich mal, lizenzorientierten oder konsumorientierten, einseitigen kommerziellen Modell für die Softwarehersteller. Und da fehlt mir noch so ein bisschen der Glaube, dass dieser Altruismus wirklich sich an den Tag legt. Und das bleibt die große Herausforderung für die Unternehmen. Wie schaffe ich es, diese Technologien, die Basis dafür zu etablieren, ohne dabei einen gigantischen Invest vorher tätigen zu müssen? Und das hindert die Adaption. Je leichter das möglich ist, desto schneller werden wir auch sehen, dass die Unternehmen diese Szenarien einsetzen.
Cool, also das war die erste Folge von Westphal und Sanden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich. Natürlich habe ich vorhin ganz vergessen, wir sitzen hier im Hamburger Hafen bei der IBS Schreiber für die Gastfreundschaft, dass wir das hier natürlich nutzen durften, eure tolle Infrastruktur. Wir genießen jetzt noch ein bisschen den Blick hier auf den Hafen, gucken aufs ein bisschen Hubschrauberperspektive fast schon. Also 11. Stock ist es hier, gucken auf den Hafen, suchen noch ein paar Vergleiche mit dem Thema SAP und KI. Und Sebastian hat mir wie immer mit dir riesen, riesen Spaß gemacht. Wir werden uns das nächste Thema dann mal in dem nächsten Quartal raussuchen, was wir da nehmen. Wir haben ja schon ein paar Ideen diskutiert, was das sein kann. Darauf freue ich mich sehr. Und ja, euch vielen Dank nochmal dann auch fürs Zuschauen und bis bald.